Ja, ich mag Advent und Weihnachten. Ich mag die schönen Gefühle. Ich mag die schöne Atmosphäre, den Plätzchenduft, den Kerzenschein, die Lieder, den Adventskranz. Alles das sind schöne irdische Freuden. Das mag auch die Welt. Doch Weihnachten, Advent kommt von etwas anderem her. Es kommt aus der Dunkelheit in die Dunkelheit. Dunkelheit muss man erstmal verstehen. Es ist für uns kein Problem, Dunkelheit zu verstehen, wenn wir in diese Welt schauen. Aber vielleicht ist es ein Problem, Dunkelheit zu verstehen, wenn wir auf unser Leben schauen. Unser heutiger erster Adventstext zeigt uns das Licht, das in diese Dunkelheit hineinschaut. Und diesen Text lese ich jetzt. Jesaja Kapitel 9, das sind die Verse 1 bis 6. In der Lutherbibel ist da noch der 23. Vers des 8. Kapitels hinzugesetzt, weil er dazu gehört eigentlich und eine Überleitung auch bildet. Ich lese diesen Text einmal. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Soweit das Wort. So, anmachen, ist auch gut. Noch einmal ein Blick auf diesen ersten Vers. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Lasst uns erstmal über die Finsternis sprechen. Welche Finsternis ist denn hier gemeint? Die Finsternis zu der Zeit, als Jesaja das schrieb. Zu der Zeit, als Jesaja lebte, was war das für eine Finsternis? Das war eine politische Finsternis und es war eine geistliche Finsternis. Auf die politische Finsternis nur ein paar Schlaglichter. Da könnte man jetzt einen längeren Vortrag drüber halten. Nur ein paar Aspekte. Israel bestand damals in zwei Reichen. Es gab nicht mehr das Großreich Israel wie zur Zeit Davids. Es gab das Nordreich, genannt Israel oder Ephraim. Es gab das Südreich, das genannt Juda, wozu auch Benjamin gehörte. Und die Assyrer bedrohten das Nordreich zunächst mal. Die Assyrer waren ein äußerst kriegerisches und militantes Volk. Und ich will euch möchte euch hier nicht in allen Einzelheiten beschreiben, was die so taten mit ihren Feinden. Also die können mit der Hamas mithalten, zumindest. Ja. Und diese Macht Assyrien bedrohte Israel und bedrohte auch Aram, Syrien. Das Nordreich und Aram schlossen sich zusammen, um gegen die Assyrer zu kämpfen. Und sie wollten, dass das Südreich, Juda, da mitmacht, sich mit hineinnehmen lässt in diese Allianz, in diese Union. Ahas war damals König in Juda, ihm folgte Hiskia. Also Ahas, der wollte das nicht. Der wollte sich nicht dem Nordreich, Israel und Syrien anschließen. Der hatte seine eigenen Pläne. Da beschlossen Israel, also das Nordreich und Syrien, Juda anzugreifen. Sie fielen in Juda ein. Gleichzeitig fielen die Edomiter in Juda ein und die Philister. Da hatte Juda es also mit Syrien, dem Nordreich, den Philistern und den Edomitern zu tun. Kriegswirren überall. Diese Schlaglichter sollen zunächst einmal genügen, um diese politische Finsternis darzustellen. Schlimmer war die geistliche Finsternis. Ahas, der König von Juda, war vielleicht der gottloseste König, den Israel insgesamt jemals hatte. Er hatte überall Götzenbilder aufgestellt und heidnische Altäre. Er hatte den Tempel ausgeraubt, um mit diesem Schatz ein Bestechungsgeld in der Hand zu haben für die Assyrer. Er wollte nämlich mit den Assyrern gemeinsame Sache machen. Er, nämlich Ahas, hatte seinen eigenen Sohn verbrennen lassen als Opfer für einen heidnischen Gott. Das soll genügen, um zu zeigen, so tief, so finster war diese geistliche Dunkelheit. Und dann spricht Jesaja Gottes Wort hinein in diese Finsternis. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Wohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Findet ihr das nicht erstaunlich? Dass sich Israel insgesamt in dieser Situation befand, war Gerichtshandeln Gottes, wegen ihrer Gottlosigkeit. Und jetzt spricht er trotz dieser Gottlosigkeit, trotz dieser geistlichen Finsternis oder vielleicht gerade wegen, mitten hinein in diese Finsternis und sagt, da kommt ein Licht. Es wird euch ein Licht geschickt. Was zeigt das über Gott? Er lässt sich nicht abbringen von seinen Heilsgedanken über Juda, über Israel. Er bleibt sich treu. Er kann nicht untreu werden. Er verleugnet sich nicht selbst. Er steht zu seinem Wort. Sein Wort bleibt sein Wort. Und das gilt auch für dich. Das gilt auch für alle Kinder Gottes. Das gilt für diejenigen, die Christus angehören. Er steht zu deiner Erwählung, Marie. Er steht zu deiner Erwählung, Gesa. Und so weiter und so fort. Er steht zu der Erwählung seiner Kinder. Die wird er niemals rückgängig machen. Er wird sich treu bleiben. Und er weiß schon, was du morgen und übermorgen und vielleicht in 10 Jahren alles tun wirst. Er kennt deine ganzen Sünden, er kennt dein ganzes Versagen, all das, was noch kommt. Und er steht zu seinem Wort. Wer oder was ist dieses Licht? Ja, wir wissen das. Jesus ist dieses Licht. Jesus Christus ist dieses Licht. Aber im Text steht das so nicht. Da steht in Vers 4, nee, in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wir alle bringen das in Verbindung mit Jesus. Ja? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Richtigerweise verbinden wir das mit Jesus. Aber es könnte ja irgendein Kind sein. Es könnte ja irgendein Sohn sein. Deutlicher wird es in dem 23. Vers des Kapitels 8. Da heißt es, ich weiß nicht, ob ich das hier habe. Das war da, Entschuldigung. Ja, so. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte. Das Land Sebulon und das Land Naphtali steht vielleicht hier für das gesamte Nordreich. Es sind Gebiete im Nordreich. Wie er das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, nämlich als die Assyrer später einfielen, das Land verwüsteten und Israeliten herausführten. So wird er in der letzten Zeit, nämlich in der Zeit, in der Jesus kommen wird, den Weg am See, den See Genezareth, zu Ehren bringen. Dieses Gebiet war die Heimat Jesu zu seiner Kindheit. In diesem Gebiet begann Jesus seine Wirksamkeit. Einen noch direkteren Hinweis finden wir im Lesungstext, nämlich Matthäus 4, Verse 13 bis 16, habe ich da zitiert. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt. Im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan und so weiter, hat ein großes Licht gesehen. Wie schön ist es, das Neue Testament wirft ein Licht auf die Prophezeiungen des Alten Testaments. Es erklärt sie uns. Hier wird uns gesagt in Matthäus 4, Jesus Christus ist dieses Licht, von dem Jesaja spricht. Er ist das Licht, das in diese Dunkelheit hineinkommen wird, beziehungsweise zu Matthäus Zeiten schon hineingekommen ist. Dieses Licht bringt uns viel Segen. Unser Text spricht von diesem Segen, den dieses Licht bringt. Drei Dinge möchte ich hervorheben. Erstens, Freude. Es bringt uns Freude, es bringt uns Befreiung, es bringt uns Frieden. Freude, Befreiung und Frieden, erstens Freude. Sie werden sich vor dir freuen, heißt es im zweiten Vers unseres Textes, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen, da kann ich mich nicht so ganz mit identifizieren, ihr vielleicht auch nicht, könnte mich eher damit identifizieren, wie Dortmund das den Europapokal gewinnt oder sowas. Aber sie werden sich freuen, wie man sich in der Ernte freut, wisst ihr, das Land erlebt Dürren. Da gibt es Dürren im Nahen Osten, da gab es Dürren, da ist der Regen nicht verlässlich. Wie wunderbar ist das, wenn man eine große Ernte macht? Das ist eine riesige Freude. Hier ist von menschlicher Freude die Rede, von irdischer Freude, besser gesagt. Von irdischer Freude. Die Freude, die Jesus mitbringt, ist mehr. Sie ist eine besondere Freude. Sie ist nämlich von Gott geschenkt. Es ist eine Freude, die der Mensch nicht ursprünglich hat. Wenn wir an Galater 5 denken, da ist von den Früchten des Geistes die Rede. Und da ist die Freude auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist bringt diese Freude. Sie kommt von Gott, sie kommt von oben. Sie ist eine himmlische Freude. Von dieser Freude hat Jesus gesprochen. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Jesus sagt, meine Freude soll in euch sein. Meine Freude soll vollkommen sein. Irdische Freude kann nicht vollkommen sein. Es gibt keine irdische Freude, die dich ganz erfüllen kann. Aber Jesus sagt, meine Freude ist vollkommen. Und Paulus sagt im Philipper 4, er meint genau diese Freude, wenn er zu den Philippern spricht, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Er fordert uns zu dieser Freude auf. Wie fühlst du dich, wenn du todtraurig bist, wenn du enttäuscht bist, wenn dir etwas ganz schwer auf der Seele liegt und jemand sagt zu dir, freu dich? Wie fühlst du dich da? Da kommt doch manchmal was hoch, oder? Paulus sagt es trotzdem. Und er kann es sagen, freue dich. Warum kann er es sagen? Weil diese Freude, die Jesus gibt, ein Geschenk ist, das vor Augen ist. Ein Geschenk ist, das nahe ist. Und ein Geschenk ist, das man ergreifen kann. Wie man in einem dunklen Raum wissen kann, da ist eine Lampe und da ist ein Lichtschalter. Du kannst ihn ergreifen. So nah ist, sagt Paulus, so nah ist die Freude Christi. Ergreife sie. Die Freude Christi kann sich wie eine warme Decke über deinen Unfrieden bzw. über deine Traurigkeit legen. Das habt ihr alle schon mal erfahren als Kind, wenn ihr mal gefallen seid oder so, blutige Knie hattet oder was auch immer, dann kommt die Mutter oder der Vater, nimmt euch in den Arm und gibt euch Trost. Dieser Trost legt sich vielleicht wie eine warme Decke über eure Traurigkeit. Zweiter Segen, den Jesus mit sich bringt. Das überschlage ich und da gehe ich gleich nochmal drauf zurück. Frieden, Vers 4. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das ist ein falscher Vers. So. Jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Das ist Kriegskleidung, von der hier die Rede ist. Ja? Kriegskleidung, Stiefel, blutige Mäntel. Und diese Kriegskleidung wird verbrannt. Sie wird vernichtet, sie ist noch nicht mal mehr gut für die Altkleidersammlung, hinweg damit, wir brauchen sie nicht mehr. Wieso? Wir brauchen sie nicht mehr? Ist nicht überall Krieg, Gewalt, Feindschaft? Hier muss man verstehen, Jesus gibt zweierlei Frieden. Jesus gibt zweierlei Frieden. Der eine Friede, der kommt noch. Das ist der Weltfrieden. Wenn Jesus wiederkommt, wird er ihn schenken in seinem Friedensreich. Dieser Friede, so sagt uns Vers 6, ist ein ewiger Friede. Ich glaube, der Vers 6, den hatten wir hier.
Ja.
Dieser Vers 6 ist ein ewiger Friede. Diesen Frieden bringt derjenige König, der auf dem Thron Davids sitzt und der über sein Königreich regiert. Und das ist Jesus. Und jetzt, wenn er ein bisschen weiter runterschaut in diesem Vers, da steht, dass er es festige, dieses Königreich, mit Recht und Gerechtigkeit. Und zwar von nun an, von Jesus an, genauer gesagt vielleicht von Pfingsten an, bis in Ewigkeit. Das heißt, Jesus hat noch einen anderen Frieden für uns parat. Nämlich einen Frieden, der auch im Sturm erfahrbar ist. Das ist der Friede, den ein kleiner Vogel erfährt, wenn ihr so an eine Kliffküste denkt. Da schlagen die Wellen dagegen, da weht der Wind und ganz oben in der Kliffwand ist so eine kleine Nische, da sitzt ein kleiner Vogel völlig unbehelligt vom Wind und Wetter. Das ist der Frieden, den du in einem U-Boot hast, wenn an der Oberfläche, dieses Bild habe ich schon einmal kommuniziert, der Frieden, den du in einem U-Boot hast, wenn an der Oberfläche ein Orkan herrscht und das U-Boot kann abtauchen in die Tiefe und je tiefer es kommt, desto ruhiger wird es, desto stiller wird es. Das ist der Friede, den du in Christus, mit Christus verbunden erfahren kannst. Das ist ein Friede, der auch in stürmischen Zeiten erfahrbar ist. Das ist ein Friede, der erfahrbar ist, wenn bei dir alles drunter und drüber geht. Er ist erfahrbar, wenn Spannungen am Arbeitsplatz bestehen. Er ist erfahrbar, wenn Beziehungen auseinanderbrechen. Er ist erfahrbar, wenn du in Not und Leid bist. Er ist erfahrbar, wenn du dich angegriffen fühlst oder verletzt fühlst. Er ist erfahrbar in den Stürmen dieser Zeit. Auch ein solcher Friede kann ergriffen werden. Paulus würde hier sagen, habt Frieden in Christus, alle Wege. Und abermals sage ich euch, habt Frieden in Christus. Diesen Frieden kann ich auch ergreifen. Was ist damit gemeint, mit dem Ergreifen? Ich kann die Freude ergreifen, ich kann den Frieden ergreifen. Was ist damit gemeint? Ich meine das Ergreifen hier in dem Sinne, wie es in 1. Timotheus 6, 12 steht. Ich habe diese Verse jetzt leider nicht für euch auf der Projektion. In 1. Timotheus 6, 12 sagt Paulus zu Timotheus, ergreife das ewige Leben. Es ist das Ergreifen, das auch in Epheser 6, Vers 13 steht. Ergreife die Waffenrüstung Gottes. Den Helm des Heils zum Beispiel. Den Schild des Glaubens zum Beispiel. Den Panzer der Gerechtigkeit zum Beispiel. Ergreife das. Wie kann Paulus das sagen? Wie kann Paulus zu Timotheus sprechen, ergreife das ewige Leben, wo Timotheus doch das ewige Leben schon hat? Wie kann er zu den Epheser sagen, ergreife die Waffenrüstung Gottes, wenn sie doch das Heil und den Glauben und die Gerechtigkeit schon zugesprochen bekommen haben, wenn sie das doch alles schon haben? Was bedeutet denn das Ergreifen hier? Ich möchte das ein wenig klar machen, was es bedeuten kann an der Geschichte, als Jesus auf dem See ging. Es war Sturm auf dem See Genezareth, die Jünger waren im Boot und sie sahen Jesus wandeln auf dem See. Und da sagt Petrus, ruf zu Jesus, befiehl mir, zu dir übers Wasser zu kommen. lass mich zu dir übers Wasser kommen. Wie auch der Psalmist oder David sagen, lass mich in Psalm 51, 10, lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe. So sagt Petrus, lass mich zu dir übers Wasser kommen. Was tut er? Er bittet Jesus. Er bittet ihn, lass mich deine Freude erfahren. Lass mich deinen Frieden erfahren. Es ist eine Bitte. Und dann geht Petrus übers Wasser und fängt an zu sinken. Warum? Weil er die Wellen sieht. Er sieht die hohen Wellen, er schaut auf die Wellen und bekommt Angst. Und dann fängt er an zu sinken und Jesus greift ihn raus. Er greift ihn. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern was hätte Petrus anders machen sollen? Was hätte er anders machen sollen in der Situation? Nicht auf die Wellen schauen, sondern auf Jesus schauen und ihn sehen. Und zwar ihn in seiner Macht und ihn in seiner Größe und ihn in dem, was er alles kann und ihn in seinen Möglichkeiten. Mir, sagt Jesus, ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er hätte ihn anschauen sollen. Und das ist der zweite Punkt. Wie kann ich Freude ergreifen? Wie kann ich Friede ergreifen? Erstens, ich bete darum. Und dann schaue ich auf Jesus und weiß, er kann es schenken. Er kann es wirken. Er kann es geben. So wie auch der Psalmist in Psalm 16. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Darum freut sich mein Herz. Oder im Psalm 34, 6, alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Ja, das sind die zwei. Es gibt noch mehr Dinge, die man berücksichtigen kann beim Ergreifen dieser Freude, beim Ergreifen dieses Friedens. Aber diese beiden Dinge möchte ich euch gerne ans Herz legen. Herr, lass mich zu dir übers Wasser kommen. Schenk mir diese Freude. Schenk mir diesen Frieden. Und dann auf Jesus schauen. Auf das, was er kann. Auf seine Macht. Auf seine Größe. Auf seinen Frieden. Auf seine Freude. Liebe Leute, und viele Menschen berichten das. Viele Menschen berichten, wie dann die Freude Jesu auch zu ihnen kam. Wie dann der Friede Jesu auch zu ihnen kam. Ich hörte von einer Bekannten, die hatte eine schwere Krebsdiagnose, war ins Krankenhaus gekommen, lag im Krankenhaus und sie ist operiert worden, es ist alles gut gegangen. Sie hat mir gesagt, nachher, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Frieden wie in diesem Krankenhaus, wo ich lag. Als ich da lag. Das kommt. Lass mich zu dir übers Wasser kommen. Lass mich deine Freude, lass mich deinen Frieden erfahren. Und dann schau auf Jesus. Leute, ich sage das jetzt so, weil ich davon überzeugt bin. Ich sage das jetzt so, aber ich brauche das. Da habe ich so viel Luft nach oben. In diesem Punkt, ich habe so viel Luft nach oben. Aber ich traue Jesus zu, dass er das schafft. Jetzt kommen wir zur Überleitung zum Abendmahl. Und da gehe ich nochmal zurück. Mal schauen, ob ich da noch einen... Ja, da kann ich eigentlich nicht drüber hinweggehen, über diesen Vers. Ich wollte den aussparen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, aber ja, nee, das muss ich euch noch sagen, das ist das, was Jesus, der beschreibt diesen Frieden, Ja, diesen Frieden, den wir auf dieser Welt schon haben können, den beschreibt er hier. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt. Nicht Waffenstillstand. Nicht Friedensverträge, die immer wieder gebrochen werden. Nicht Feuerpausen. Nicht, was die Menschen so unter Frieden, nicht wie die Menschen Frieden herstellen können. Ich bin sehr dankbar für den Frieden, den Menschen herstellen können, ganz und gar. Ich bin dankbar dafür. Aber Jesus hat mehr zu bieten. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann sagt er interessanterweise, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Mit anderen Worten, da gibt es Grund zu erschrecken und Grund zu verzagen. Wenn wir nämlich auf diese Welt schauen, dann erschrecken wir und dann verzagen wir. Und oft, wenn wir auf unser Leben schauen, dann sollten wir auch erschrecken und verzagen. Aber ich gebe euch meinen Frieden. Das ist ein anderer Friede. Den können wir jetzt schon haben. Jetzt schon. Das ist eben der Friede, den ich eben beschrieben habe. Gott. Gehe ich nochmal zurück, denn Gott schenkt noch etwas anderes. Und das, davon ist auch hier in Jesaja 9 die Rede, nämlich Befreiung. Befreiung wovon? Steht es hier im Vers 3, das soll gleichzeitig, wie gesagt, die Einleitung zum Abendmahl sein. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, auf Juda, Israel, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Über Midian kann man lange reden. Das möchte ich jetzt nicht tun, nur ein kurzer, ganz kurzer Hinweis. Lest diese Geschichte mal. Oh, wo steht die jetzt? Irgendwo in Könige oder 2. Chronik. Ihr werdet es finden. Da hatte Jesus das große Heer des Gideon einfach reduziert auf 300 Manneken, und zwar hat er sich noch die Schwächsten ausgesucht, die dann zu kämpfen hatten gegen ein Heer der Midianiter von Tausenden, damit auch ganz klar würde, dass der Sieg, den Gideon dann erringen würde, von Gott kam, nur von ihm. Ich glaube, sie mussten noch nicht mal, wenn ich die Geschichte noch richtig in Erinnerung habe, sie mussten noch nicht mal zu den Waffen greifen. Gott hat die Midianiter verwirrt, sie haben sich gegenseitig umgebracht oder was auch immer. Es wurde ganz klar, Gott hat hier gewirkt, Gott hat hier geholfen, er hat hier befreit, er war es. Und so ist es hier, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers. Was ist ein Joch? Die Landwirte unter uns kennen das. Ich glaube, die meisten kennen das. Das ist ein Balken, der über den Nacken von Tieren gelegt wird. Dann werden sie so eingespannt an ihren Hälsen und dann ziehen sie gemeinsam einen Wagen oder einen Pflug. Meistens 2 Ochsen. Und dieses Bild bringt unsere Bindung zum Ausdruck, nämlich unsere Bindung an etwas oder jemanden. Erstmal ganz neutral. Kann positiv sein, kann negativ sein. Hier ist es negativ. Unsere Bindung an die Sünde. Unsere Bindung als Menschen, als sündhafte Menschen an die Sünde. Schuld ist ein furchtbares Joch. Psalm. Wo steht es denn? Psalm 38,5. So, das hatte ich vergessen. Psalm 38,5. Denn meine Verschuldungen, sagt David da, denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Überschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Schuld kann ich nicht tragen. Wisst ihr, das gilt auch für Menschen, die nicht gläubig sind, Menschen, die Jesus nicht kennen. Auch für sie ist Schuld eine Last, wenn sie nicht vergeben ist, wenn sie nicht bewältigt ist, wenn sie nur verdrängt wird. Das ist eine Last, die zu mannigfaltigen Krankheiten führen kann. Sie können Menschen zum Wrack machen. Und hier reden wir aber von einer noch viel größeren Last, nämlich von der Schuld, die uns von Gott trennt. Von einer Schuld, von einer Last, die uns von dem fernhält, von dem Schöpfer fernhält, der für uns ein glückliches Leben geplant hat, der uns dazu berufen hat, in seiner Gemeinschaft zu sein. Diese Schuldenlast, die hält uns fern von ihm. Sie hält uns gefangen in unserem Egozentrismus. Sie hält uns gefangen in unserer geistlichen Dunkelheit. Sie hält uns gefangen in unserer Verlorenheit in uns selbst. Sie hält uns gefangen, sodass wir keinen Zutritt zu dem Glück haben, was Gott uns schenken will. Sie hält uns gefangen und fern von einem befreiten Leben. Das ist die Last, von der hier die Rede ist. Und diese Last hat Christus zerbrochen. Er hat das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, den Stab zerbrochen, den Stecken des Treibers zerbrochen, als er selbst das Joch, sein Joch, auf sich nahm, nämlich sich ans Kreuz binden ließ für uns. Er hat unser Joch von unserer Schulter weggenommen und es auf sich genommen, als er sich ans Kreuz nageln ließ. Und dort das Urteil für all unsere Schuld empfing durch seinen Tod. So können wir hinkommen zu Jesus. So können wir zum Kreuz gehen. Buße tun, um Vergebung bitten, um Befreiung bitten. Denn wenn er diese Schuldenlast von uns nimmt, ist das eine Befreiung für unser Leben und für unsere Seele. In diesem Sinne, lasst uns das Abendmahl feiern. Mehr Worte muss ich als Einleitung dazu nicht sagen. Und deshalb sprechen wir jetzt alle das Bußgebet. Alle, die das von Herzen tun möchten, sprechen das bitte mit.